ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Ich möchte heute Abend eine besondere Vorlesung geben. Ich möchte gerne sprechen über meine letzte Reise nach Muktinath. Und ein paar damit verbundene Themen behandeln. Außerdem haben wir alle so einen langen Tag hinter uns oder eine lange. Manche von euch waren auf dem Festival. Und so, dass ich glaube und ich denke, dass ich heute euch total geistig erreichen werde, wenn ich eine hochkomplizierte philosophische Vorlesung gebe. Wir sind ja auch Menschen, die ihr bestimmt inzwischen schon merkt. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Nityanamne Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacare Sadarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ich möchte euch zum Anfang ein Lied vorlesen von einem Bhakta Chalandas aus Orissa. Kahai manare mobolakara kalashrimukare dekiba chalare kete dinakumana bandhu kuchu anta ikenji botora chutile katare. Ich sage dir, O Geist, folge bitte meiner Anordnung. Lass uns losziehen und das wunderschöne schwarze Gesicht von Lord Jagannath sehen. Wie lange noch werde ich im materiellen Leben gefesselt bleiben? Am Ende deines Lebens, was wirst du mit dir nehmen? Deine Rippen werden Stück für Stück auseinandergerissen werden und verteilt werden unter den Hunden und Schakalen. O Geist, jetzt schläfst du noch bequem auf einer schönen Matratze. Doch nach deinem Tod wird dein Körper einen fürchterlichen Gestank abgeben. Wie viele von deinen Freunden und Familienmitgliedern sind bereits weggestorben? Wie viel von deinem Reichtum, wie viel ihres Reichtums haben sie in ein Tuch einpacken können und mit sich nehmen können? Du hast niemals die Namen von Guru und Govinda ausgesprochen. Du warst immer ganz und gar versunken darin, darüber nachzudenken, wie man Reichtum ansammeln kann. Du hast so viele Dinge angesammelt, wie ein Haus und eine Familie. Aber wenn dein Leben von dir gegangen ist, werden alle um dich herum rufen, Geist, ein Geist. Die Ladies des Hauses werden die Türen versperren. Und erst nachdem die empfohlene Zeitdauer der Läuterung, nachdem ein Verwandter gestorben worden ist, vorbeigegangen ist, werden deine Verwandten denken, jetzt seien sie endlich frei von der Verunreinigung. Diese oder ähnliche Gedanken haben uns vor einiger Zeit ermutigt, eine Reise nach Muktinath zu machen. Muktinath ist ein Chetra in dieser Welt, ein heiliges Feld, wenn ihr so wollt, in dem Vishnu gegenwärtig ist als der Herr über die Befreiung. Lord Mukti Nath, der Herr über Mukti. Hier haben wir jetzt drei Sätze gesprochen. Marisa, du hast noch nichts verpasst. So, Lord Muktinath lebt in einem heiligen Reich ungefähr 4200 Meter über dem Meeresspiegel und man kann ihn erreichen durch einen mühseligen Pfad, der also zuerst durch subtropische Regenwälder geht, dann durch Wälder, in denen der Rhododendronbaum steht. Das ist wunderschön. Das ist ein Baum, der jetzt eine wunderschöne rote Blüte hat und in voller Blüte steht. Es riecht wunderschön. Der Weg führt euch an engen Schluchten vorbei, wo man ganz tief reinschaut in kristallklares Wasser, was über roten und grünen Kies dahin eilt. Kleinen Forellen drin. In den Wäldern lärmen die wilden Schweine und manchmal Affen und wenn man Glück hat, auch ein Tiger. Und so windet sich der Weg, ein alter Trekkingpfad, langsam einen Berg hoch und wird höher und höher und höher und höher. Und man kommt dann schließlich irgendwann oben an und es ist sehr, sehr, ich sollte sagen, mysteriös. Die Himalaya-Gegend ist schon unglaublich schön. Also man muss es wirklich sagen. Ich werde versuchen, Dias zu entwickeln hier in Berlin, also rechtzeitig noch zu entwickeln, sodass wir am nächsten Sonntagnachmittag Dias von da sehen können. Man geht die ganze Zeit an den höchsten Bergen der Welt vorbei. Dem Mount Everest, dem Machu Picchu, dem Annapurna-Heiligtum, dem Dholagiri, dem Nilagiri. Das sind alles Berge, die über 7000 Meter hoch sind. Und die sich in ein, also wie Bräute, die sich weiß gekleidet haben, in ein immerwährendes Schneekleid eingekleidet haben, sind unglaublich hübsch aus und haben schon viele Bergsteiger gelockt und in ihre Gründe abstürzen lassen. Man geht also da vorbei, vor diesem uralten Pilgerweg. Links und rechts sind Höhlen in den Fels geschlagen, in denen sich die Yogis zurückgezogen haben. Die haben sich damals abseilen lassen. Es wäre so, als wenn ich mit Ranichar, der ein guter Freund ist von mir und wahrscheinlich meine tiefsten spirituellen Sehnsüchte erfüllen würde, wenn ich sage, Ranichar, wir kaufen uns ein Seil und 250 Meter lang muss es sein und du seilst mich dann einfach von einem dieser Berge ab. Dann geht man so runter und dann schwingt man sich ein bisschen schwumpdiwupp in eine Höhle herein und dann ernährt man sich nur von Prana-Nahrung. Dann werde ich noch einmal Khichdi essen, von Jagudar gekocht, dann Prana-Nahrung. gibt es da. Dann geht man höher und höher. Und dann kommt man schließlich in ein Tal hinein. Jeder, der in dieses Tal hereinkommt, muss sofort seine Ehrerbietung darbringen. Denn es ist das heilige Gandaki-Tal. In diesem Tal manifestieren sich heute noch auf mysteriöse Art und Weise zur Vollmondnacht die Chalagramshila-Steine. Diese Chalagramshilas sind Teile des transzendentalen Körpers von Mahavishnu. Und sie kommen dann in diese Welt hinein, wobei sie irgendwann sich transformieren und in Steine werden. Es ist also eine, man könnte sagen, Dimensionstransformation. Sie kommen aus einer anderen, das heißt einer spirituellen Dimension, und dann werden sie Shilas und kommen in das heilige Gandaki-Tal rein. Wenn ihr dieses Tal seht, also man ist schon sehr berührt, wenn man an diesen Heiligtümern, Bergheiligtümern, den Annapurna-Massiv herauskommt. Wenn du aber weitergehst in den Regenschatten dieses Berggebirges hinein, plötzlich hörst du die Gandaki mit vielen Stimmen zu dir sprechen. Und dann sieht man sie unten. Und dann wirft es einen direkt auf den Boden. Sie hatten einen Freund, Krishna ist dabei mit langen Dreadlocks, der ein Kommunikationsunternehmen hat und Filme dreht und so weiter, das eine Videokamera damit hatte. Auch den hat es gleich von den Socken geschlagen. Und dann geht man in dieses heilige Gandaki-Tal rein. Aha, erstmal muss man über so eine Hängebrücke, die so ein bisschen im Winde so längst gelegt wird, so. Und dann geht man, kommt man auf eine andere Seite und muss man durch so einen Weg hindurch, über den sich so die Felsen hängen. Ein bisschen ducken und dann geht man weiter und kommt schließlich nach Tatopani. In Tatopani gibt es, wie es oft in den Himalaya-Gebirge ist, heiße Quellen. Krishna hat es so eingerichtet, dass Yogi so wie Nileshti von ihm versorgt werden durch heiße Quellen. Ja. Tapovan ist in Badrik, in der Nähe von Badrik, hat auch so einen Ort. Es kommen plötzlich heiße mineralienhaltige Quellen heraus. Das Wasser kann man trinken. Schmeckt nach allen Mineralien. Und wir gehen dann, richtig, die meisten sind dann schon da baden gegangen, in so einem Bachraum. Und die ganzen Nepalesen sitzen und schwitzen und sich angucken. Ich bin erst am Morgen reingegangen und habe ein heißes Bad genommen. Und danach, also in das Bachraum wollte ich mich beim besten Willen nicht reinlegen, weil da alle so saßen, so gebrütet. Und sich nur noch so kartoffelmäßig angeschaut haben. Nicht? Und danach, nach dem heißen Bad, nimmt man ein Bad in den eiskalten Gandaki-Fluss. Und dann geht man von Tatopani weiter durch eine unglaubliche Gegend. Es sind sehr schöne Wälder dann, die man hinter sich lässt. Weite Gewölbe halten, durch den sich der Gandaki-Fluss windet. Man muss allerdings sehr vorsichtig sein, denn überall manifestieren sich diese Shilas. Und wenn man da geht, geht man auf äußerst heiklen Karten, muss ich mal sagen. Nicht? Dann sieht man die Sadhus, die da sind, sich am Gandaki-Fluss ihre Kleidung waschen. Und wenn man vorbeikommt, geht das schon los. Shri Krishna Govinda De Murari Henata Narayana Vasudeva. Jeder sagt seine Lieblingsschlokas vor sich hin und fragt einen, was die eigenen Lieblingsschlokas sind. Und so findet eine sofortige Kommunikation über die Barrieren der Sprachen hinweg statt. Und geht man weiter, plötzlich ist der Weg umsäumt von lauter buddhistischen Gebetsmühlen. die man alle einen nach dem anderen anschmeißen kann. Und den Hare Krishna Mantra für einen herrassen lassen kann. Das ist unglaublich schön. Und dann kommt man auf in die, windet sich der Weg hoch und man kommt jenseits der Baumgrenzen in diese großen, ja, moosbewachsenen Teile, wo nur noch die Esel weiden und Tibetaner leben, die dort vor der chinesischen Regierung geflüchtet sind. Ist manchmal ganz schön dünne Luft da oben. Aber man geht weiter und plötzlich, obwohl es so hoch oben ist, tritt man in Haine rein, wo Äpfelbäume in Blüten stehen. Ganz wild. In diese Gegend. Kisigoni Tai Chi Jai. Das ist schon mal niemand hier alt. Diese Gegend hat sich spezialisiert auf Apfelkuchen. Das ist total faul. Da sind also lauter so kleine Gastwirtstätten ganz oben, wo man von morgens bis abends Apfelkuchen essen kann. Und getrocknete Apfel, dass man eine Verdauung wie ein Stier bekommt. Dann geht es weiter. Das war Marke. Dann kommt man nach Johnson. Klingt wie eine Cowboy-Stadt. Ne? Sieht auch so aus, es gibt nur eine einzige langgezogene Straße. Normalerweise ist das ja unter Schnee begraben. Nicht? Und sie haben dort eine tibetanische Gaststätte gekriegt. Total nice eingerichtet. Da sind so Gastzimmer drin, die sich alle auf ein großes Zimmer, das ungefähr doppelt so hoch ist wie dieses, diese Gebäude zusammenlaufen. Man kann also aus allen Zimmern kommt man in diese große Halle und in der Mitte von dieser Halle ist ein Tisch. Man setzt sich dann hin und stellt völlig fest, dass an der Tischdecke, dass der große, wie soll man sich ausdrücken, Decken herunterhängen. Wenn man die Beine unter die Decken steckt, um sich richtig zu setzen, merkt man, die Beine gehen ins Bodenlose. Und wenn man den Nachtkopf sieht, dann da unten ist ein Kohlen drin. Und wie das ist, man, im Winter ist es da so kalt und man kann das nicht beheizen, sitzen alle um den Tisch herum, strecken ihre Beine unter diese Wolldecken und jetzt da unten sind so Kohlen, die räuchern und die tun einem dann die Beine. Und das Gewebe heiß machen. Da jeder weiß, wenn die Füße warm sind, ist alles gut gelöst. Man hat man auch in Japan diese Sache. Also total gebirgisch. Gebirgisch. Und dann sind wir von da dann rüber gegangen. Da gab es dann ein kleines Eisreinschuppen, der hieß Holiday Inn. Und wir sind dann weitergegangen nach Jeonchi. Das ist eine alte Festung, die Festung des Todes. Ich bin da natürlich sofort hochbegeistert reingegangen in diese Stadt, habe mich prompt total verlaufen in diesen dunklen Gewinden und Gässchen, die so unter den Häusern durchführen. Es ist eine Stadt des Todes, wo die verlassen wurde und auf der man dann was draufgesetzt hat, in der es aber spukt. Und dann geht man da weiter und kommt zu den tibetanischen Kloster, wo sich die Götter und die Dämonen auf dem Portal eine unglaubliche Schlacht geben. Also man sieht so Bilder, volle Bilder, wenn man davor steht. Als ich es endlich gefunden hatte, kam ungefähr 201 Wolfshunde auf mich aufgeschaut, wie es bei mystischen Orten immer ist, diese Wachen hier. Ich habe mir gedacht, Haribol, und da war alles klar. Das war das Schlagwort, um Ruhe zu kriegen. Ne? Und wieder rausgegangen, wie ein Katbeni vorbei und plötzlich spürte man. Es war so, als wenn hier die materielle Welt aufhört und da die spirituelle Welt anfängt. Und ich war völlig unvorbereitet. Ich ging dahin und plötzlich war man in einer völlig anderen Atmosphäre. Es ist nicht übertrieben. Es war eine ganz andere Atmosphäre. nicht? Und als wir diese Atmo gespielt haben, ist es uns wirklich, haben wir uns erinnert an Rupa Goswami Shloka, der sagt, dass ein Dharma in dieser Welt, ein heiliger Ort in dieser Welt, der von zwei Energien gekennzeichnet ist. Nämlich einmal Taraka. Taraka befreit einen von der materiellen Atmosphäre, auch die im Herzen vielleicht sich eingesammelt hat. Und Paraka, es zieht einen unwiderstehlich zu Krishna hin. Man wird plötzlich schlagartig klar, dass das materielle Leben nur eine unnötige Belastung für einen Dummkopf darstellt. Also es ist nicht, man merkt sofort, es ist unnötig, es ist eine Belastung und es ist für jemanden, der seine Intelligenz verloren hat. Das ist, ich weiß, wenn man das heutzutage in der hochmodernisierten ISKCON sagt, wo doch Annäherungsbemühungen an einen, sagen wir mal, besseren Lebensstil in dieser Welt gemacht werden, etwas, was unbedingt wichtig ist, aber wo vielleicht manchmal das spirituelle Prinzip ein ganz klein bisschen in den Hintergrund gerät. Nicht? Da ist das nicht populär, sowas zu sagen. Ich bin der Meinung, dass sich die Wohlis in dieser Welt situieren müssen, aber es ist auch wichtig, die transzendentale Komponente nicht zu verlieren. Und zu wissen, dass wir ewige Teile Gottes sind und jetzt in einem Körper sind, und das heißt, wir müssen da einen Ausgleich finden, sodass wir das unser materielles Leben gesund und natürlich führen, aber auch ein ekstatisches spirituelles Leben führen mit großen spirituellen Verwirklichungen. Und wenn du da so rübergehst, das ist ja, was der Pilger will, der will diese Erfahrung machen, merkt man plötzlich, dass das materielle Leben einen unnötigen Traum für die ewige Seele darstellt. Es wird einem völlig schlagartig klar, und dann ist die letzte Strecke, die man im Weg macht, nur noch ein hingezogen werden von der tiefsten Sehnsucht, die wir in unserem Wesenskern als spirituelle Seele verspüren. Bei mir war es allerdings so, ich fing dann an zu laufen vor lauter Freude, habe mich maßlos übernommen natürlich und bin dann kurz vom Ziel so müde geworden, dass ich nur noch an so einem tibetanischen Haus anklopfen konnte. Und dann haben die aufgemacht und dann bin ich da reingetaumelt, habe mir drei Stühle genommen und mich draufgelegt und für 2,5 Stunden schamlos gelassen. Der Steinschlaf, es gibt ja verschiedene Arten von Schlafen. Der Steinschlaf ist der am meisten ernstzunehmende Schlaf. Da war man wieder fit und spürte wieder diese Sehnsucht, die einen weiterzog hin zu Lord Muktinath. Und wenn wir zum Muktinath reingehen, das ist ein heiliges Chetra, wo seltsamerweise 84 Pipalbäume stehen. Pipalbäume sind Bäume, die eigentlich nicht in dieser hohen Gebirgslandschaft wachsen dürfen, weil es schon weit über der Latschen- und Kiefergrenze ist, also der Baumgrenze an und für sich. Und Bäume, die haben alle ein Herzensblätter. Sieht aus wie ein Herz, diese Blätter. Und wo ein Pipalbaum steht, da weißt du, ist Radha und Krishna. Wo immer ein Pipalbaum ist, sofort kannst du dich da niederlassen und schalten. Hier ist ein Pipalbaum aus. Hier ist Radha und Krishna. So, wir sind dann weiter zum Pipalbaum, durch den Pipalhain gegangen. Und wundern uns immer, da war so ein Fluss, der da floss, der sank. Dieser Fluss heißt der singende Fluss. Das heißt, dass dieser Fluss und Lord Muktinath Lob heißt. Jaya Muktinath, Jaya Muktinath, der singende Fluss. Auch die Buddhisten kennen diesen Fluss als den singenden Fluss. Dann sieht man den Tempel von Lord Muktinath. Das ist ein dreistöckiges Gebäude, also so. Ich möchte mir helfen. So, ja. Sieht Marisha, ihr seid verschuldet. Ja, ihr seid pädagogenhaft. Pagodenhaft, danke. Pagodenhaft. Sieht das so hoch. Und man geht jetzt aber noch nicht in den Tempel hinein. Das ist sehr wichtig. Man kommt dort an und man will auch den Tempel natürlich sehen, aber jetzt kann man noch nicht gehen. Jetzt, wenn man eingetroffen ist, muss man zunächst einmal unter die 108 Hähne. Was ist denn das? Da gibt es mehrere Quellen. Diese Quellen weisen alle eine Anlage, die aus 108 Hähnen besteht, in den, die den Mund von Balahadev haben. Man geht also da, man sollte jetzt hinter dieses, den Tempel gehen und dann unter diesen 108 Hähnen hindurchgehen. Die haben ein so kaltes Wasser, dass man bei der ersten Runde der festen Überzeugung ist, dass der Kopf gesprungen ist. Bei der zweiten Runde fragt man sich, ob man jemals einen Kopf gehabt hat. Und bei der dritten Runde glaubt man, man sei schon bereits außerhalb des physischen Körpers. Es ist erstmal kalt, aber so richtig schön kalt. Und wenn man ja in der Sonne geht, das beruhigt sich dann wieder. Ich musste, also für mich war es so kalt, dass ich danach einfach so gezittert habe, dass ich jeweils ungefähr zwischen 2,5 bis 5 cm über dem Boden war. Also ich konnte gar nicht mehr richtig stehen, voll alter Zittern. Es war total kalt, aber schön kalt. Ne? Und dann haben die Devotees mir sämtliche zur Verfügung stehende Kleidungsstücke angeboten, die ich dann auch angezogen habe, damit sich das wieder balanciert, die Lebenslüfte. Und aber wenn du unter dem Wasser hindurch gehst, weißt du in dem Augenblick, weil das Wasser so eine, sagen wir mal, es hat kurative Wirkung, eine Heilwirkung, und auch es ist, wenn man das trinkt, man hat noch nicht so ein Wasser in dieser Welt getrunken. Und Gangeswasser ist sicherlich sehr spirituell, Radakundwasser auch, ja, aber ich meine jetzt von der Wirkung, die es auf den Körper hat, ist das einfach total belebend. Man ist danach wirklich wie neugeboren. Jeder, der eine Runde dreht, wird von den Sünden von einem Leben befreit, und jeder, der drei Runden dreht, geht bestimmt in diesem Leben zurück zu Krishna. Ihr werdet mich also bald nicht mehr sehen. Wenn das zutreffen sollte, vielleicht finde ich ein besonders schwerer Sündenfall, aber ich hoffe doch sehr auf diese Wege. Und dann ist man also soweit, den Darshan zu nehmen. Man geht durch den Tempel Tür hinein, man geht in einen kleinen Weg entlang, und dann steht man meistens vor einer verschlossenen Tür. Denn da kommen so wenig Pilger hin, dass die Tür meistens verschlossen ist. So war es auch bei mir. Dann setzt man sich aber dahin und spricht Gebete, denn es liegt ja ein Muktinath, ob er sich einem zeigen will oder nicht. Und plötzlich ist von irgendwo her die Priesterin gekommen, und der Priester, von dem man deutlich sah, dass sie nur einmal im Monat ein Bad nahmen, und es war zu kalt da ist, nicht, und haben das aufgesperrt, und dann sieht man dort Muktinath. Total nice. Sie hat ein fast Buddha-ähnliches Lächeln. Hat einen goldenen Korb, hat einen großen Turban auf, und gibt einem gewährten Pilger sein Darshan und erfüllt alle Wünsche. Denn ich hatte, wie ich es immer habe, so eine Liste dabei, wo ich so viele Wünsche hatte, eigene Wünsche und auch die Wünsche von Devotees. Und ich fing also an, die zu erzählen, runterzurappeln. Und als ich plötzlich von Lord Muktinath ein deutliches Kommando bekam, halt! Hast du nicht mehr gelernt in deinem spirituellen Leben? Ich wusste jetzt zuerst nicht, was, wieso? Kann man nicht beten oder was ist? Und plötzlich wurde mir schlagartig klar, wir sind solche verblendeten Seelen, wenn wir denken, wir müssen dem Herrn unsere große Wunschliste vortragen. Krishna weiß schon, was das Beste für uns ist. Er ist in unserem Herzen gegenwärtig. Er weiß, was wir brauchen auf unserem spirituellen Weg. Er weiß, was wir nicht brauchen. Er weiß, was wir aufgeben können. Er weiß, was wir aufgeben möchten. Er weiß, was wir noch nicht aufgeben möchten und noch nicht aufgeben können. Krishna weiß, was gut für uns ist, sagt unser Sehen. Und wir brauchen nur eines zu tun in unserem Leben, uns Krishna und seinen Wunsch hinzugeben. In diesem Zusammenhang möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Es gab einmal ein Fluss. In diesem Fluss lebten lauter Wesen, deren Leben aus Festklammern bestand. Ja, sie hielten sich fest an den Zweigen, an den, die in den Fluss hineingehen, an die Ästen und auch an die kleinen Felsen. Eines Tages sagte sich ein Wesen: Ach, ich habe genug davon, mich immer nur festzuhalten. Ich sterbe ja voll Langeweile. Ich werde einfach loslassen und mich dem großen Fluss anvertrauen. Ah, sagten da die anderen Wesen, wenn du dich dem großen Fluss anvertraust, wird er dich nehmen und zerschmettern und zerschünden. Und so wirst du schneller sterben als vor Langeweile. Aber das eine Wesen sagte: Nein, ich gehe den Weg der Freiheit, und ließ sich los. Da nahmen die Wellen des Flusses dieses eine Wesen auf und schmetterten es gegen den Felsen. Aber bevor sie es zerschmettern konnten, nahm die Strömung eine kleine Biegung direkt um den Felsen herum und floss und floss und floss. Und das Wesen jubilierte und ihm war wunderbar. Es kam ein bisschen weiter flussabwärts an einer anderen Kolonie von Wesen, die sich unter dem Wasser festklammerten. Ihr Leben bestand aus Festklammern. Und als er so vorbeigetrieben kam, schrien diese Wesen: Der Messias kommt! Der Messias kommt! Der gekommen ist, um uns alle zu retten. Aber das Wesen, das losgelassen hatte, sagte: Quatsch! Ich bin nicht mehr der Messias als ihr auch. Ihr müsst nur loslassen. Und so schwamm er vorbei, und die Wesen in der Kolonie reden heute immer noch über den Messias, der gekommen ist und der gegangen ist, denn sie klammern sich bis heute noch fest. Haribo, damit endet die Geschichte. So, wenn man vom Muktina tritt, wird einem klar, man muss sich einfach dem Herrn anvertrauen. Er weiß, was für uns ist. Nityo Nityanam, Chetana Chetananam, sagt die Katha Upanishad. Unter allen ewigen Lebewesen, unter allen Wesen, die Bewusstsein haben, gibt es ein höchstes ewiges Wesen und ein höchstes Bewusstsein. Das ist Krishna. Und der erfüllt seit unvordenklichen Zeiten die Wünsche der vielen Lebewesen. Wenn du dir richtig wünschst, authentisch wünschst, zu Krishna zu kommen, kannst du dich ihm einfach anvertrauen auf dem Weg der Hingabe, und Krishna wird dich mit Sicherheit annehmen und dich führen und dich bewegen in deinem Leben. So, Muktinath war eine sehr, sehr starke Erfahrung. Wir haben die Nacht dort übernachtet und die tollsten Träume gehabt. Manche von uns waren auf einem Zeltplatz, also das heißt, so hinter dem Rastplätzen, oder wie man das nennen soll, Lodges, wie sagt man, wo Lodges, Unterkünften sind. Lodges, Boarding House, ja, kann man schlecht in Deutsch. So wie eine Jugendherberge, aber eben auch für eine Pilgerherberge, würde man vielleicht sagen. Nicht eine Pilgerherberge, dahinter gibt es immer Zeltplätze für die armen Pilger. Und da haben wir unsere Zelte aufgestellt. Nur ich bin in so einem nach Pilgerschweiß riechenden, aus Lehm gebauten Zimmer untergekommen und habe da gerastet und tolle Träume gehabt. Nächsten Morgen sind wir hingegangen und haben im Tempel, in dem Vorhof vom Tempel, eine fantastische Vorlesung gegeben. Und da haben sie das erlebt, was ich mehrere Male auf der Pilgerreise erlebt hatte. Wenn man sich in den Himalaya niedersetzt und einfach vertieft chantet, werden plötzlich interessante Wesen gerufen. Was da geschah ist, da kam plötzlich in der Vorlesung ein Hund herbeigetrabt, suchte sich den Vorlesenden auf, wo die Schwingung herkam, und legte sich neben mich. Und als die Vorlesung vorbei war, stand er auf, schaute dankbar in die Runde mit einer Träne und verabschiedete sich. Das habe ich mehrere Male erlebt. Und es hat mich an das erinnert, was das Thema unserer Vorlesung war. Sehen wir, als wir das in das Gandhaki-Tal einbogen und dann langsam Muktinath angesteuert sind, lasen wir aus dem Bhagavatam vor über die drei Leben des Kaisers Bharata. Bharata, ganz in der Kürze gesagt, war der Kaiser der Welt, der an irgendeinem Zeitpunkt seines Lebens verstand, dass er sterben müsse und sein Leben besser, also sein Leben unbedingt sehr spirituell gestalten müsste. Und so übergab er den Thron seinem Sohn, seinem würdigen Nachfolger, und entsagte allem, um in das heilige Gandhaki-Tal zu gehen. Im Gandhaki-Tal ist nämlich bekannt, dass sich Krishna dort für einen offenbart. Was die Devotis seit unvordenklichen Zeiten machen, ist, sie gehen in das heilige Gandhaki-Tal und denken an ihre Form von Krishna und finden dann einen Shalakamshila, der das ist. Gopabhatta Goswami ging ein bisschen höher noch als das Gandhaki-Tal zum Damodar-Kund, breitete einfach sein Tuch aus und rief ganz laut Radha-Lamanji, Radha-Laman, Radha-Laman, und dann fand er drei Schilas im Tuch. So, dieses Tal ist das Tal, wo sich die höchste Persönlichkeit Gottes ihrem Devoti offenbart. Und deswegen war Bharata Maharaj dahin gegangen. Aber wie sich herausstellte, machte er die gleiche Erfahrung, die meisten Devotis im Krishna-Bewusstsein machen, die mit unglaublichem spirituellen Idealismus zum Krishna-Bewusstsein kommen und plötzlich merken, dass ihre Anhaftung sie nochmal einholen. Haribol. Er verliebte sich in ein Rehkitz. Und zwar auf eine solche Art und Weise, dass es über die ganz normale Tierfreundlichkeit hinausging. Er gab seine spirituelle Praxis auf, nur um mit dem Reh zusammenzuspielen. Und im Augenblick des Todes war so unvorbereitet auf den Tod, dass tatsächlich in dieser Zeit, wie soll ich mich ausdrücken, er an das Rehkitz dachte und er dann gemäß des Karma-Gesetzes, als er den Körper verließ, in einem Reh wieder unterkam. Und er lebte dann für ein Leben als Reh, kam aber immer zum Bhagavatam. Und so war es eben auch bei diesem Hund. Der kam plötzlich, als die Bhagavatam-Vorlesung losging und wir das Sanskrit intonierten, kam der plötzlich, setzte sich hin und hörte zu, um an der guten Schwingung des Bhagavatams teilzunehmen. Wow. Ich habe mich auch oft das im Himalaya abgesetzt und gechantet. Und plötzlich kamen irgendwelche Lebewesen und setzten sich dazu und hörten mit zu. Das ist ja auch eine gute Schwingung. Und dann ging, und man weiß schon, hallo, Last Lifer, echt alte Seele, hoff dich her. Und dann geht es in den Leben zu Krishna. Ne? Und gingen wir vom Muktinath herunter und wurden noch einmal ordentlich getestet. Wir hatten nämlich die Vorlesung. Nice, macht nichts. telefoon oder im
Call?
Ein Call, ja. Ja. Und wir gingen, macht also überhaupt nichts. Die Welt ruft immer nach uns, das ist klar. Das war auch bei uns so. Wir mussten dann irgendwann Mokdinat verlassen und hatten wirklich keine großen Wünsche, ins Tal abzusteigen. Und wir hatten uns dann eben so lange da aufgehalten, dass wir einen Fehler gemacht haben. Ab 3 Uhr fangen im Himalaya-Gebirge die Stürme an. Und wir sind, da oben ist das besonders intensiv, wir sind nun heruntergegangen und plötzlich geht das los zu stürmen. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das ist, wenn du da so einen Weg längs gehst und an der Seite ist es nicht für schwindelfreie, also nur für schwindelfreie Leute, also nicht für unser eins. Ne? So hoch ist es nicht. Und wenn es dann da anfängt zu stürmen, ist es wirklich intensiv. Und das war erstmal so kalt und dann kam einem die ganzen Staub in die Augen. Und dann hatte ich ja ein Dhoti an und das ist ja eine totale Windangriffsfläche. Nicht? Und ja, das weht mich jetzt da runter. Dann kommen wir eben nicht zurück nach Deutschland. Ist ja auch, wo könnte man besser sterben als in den heiligen Gandhi-Tal. Also es war wirklich, es wurde so intensiv, dass ich irgendwann gesagt habe, das reicht jetzt. Jetzt habe ich mich, da habe ich mich in den Felsen verstecken müssen. Und das ist an mir vorbeigeheult, wie ein Wahnsinniger. Nicht? Und dann war einfach geschantet und gewartet, das hörte nicht auf. Und wenn man ja immer bis zur Einbruch der Dunkelheit zurück sein will, ne? Sind wir dann einfach da, okay, jetzt zeig, was du gelernt hast, auf den Harinams in Berlin, Widerstandskraft und Durchhaltevermögen, nicht? Und dann sind wir dann durchgegangen. Und war sehr, sehr nice. Nur als wir dann ankamen unten, war natürlich die Frage, wir hatten jeden Tag aus dem Leben Bharata Maharaj gelesen und hatten dann jeweils nach jeder Vorlesung eine Frage gestellt, die wir dann verteilt haben. Nun auf dem Zettel und haben es mit der Schere abgeschnitten und die Frage war zum Beispiel, was siehst du in deinem Leben als hinderliche Anhaftung, die du aufräumen willst? Da konnte man dann den ganzen Tag drüber meditieren. In dem Kapitel wurde eindeutig behandelt, sehr schön behandelt, wie wir nicht ihr physischer Körper sind. Der Bharata Maharaj hatte zu Rahugana gesagt, du denkst, du bist der Kaiser und kannst mich jetzt befehligen, aber du befindest dich nur aus einer anderen Art von Staubansammlung. Staub sind alle unsere Körper, Erde sind alle unsere Körper, du identifizierst dich mit dem Kaiserkörper. Er hatte ihm nicht gesagt, dass ich war im letzten Leben dein Kaiser. Er hatte sich darüber ausgeschrieben und einfach für ihn gepredigt. Und so war dann die Frage für jeden Tag, was bedeutet für dich der einfache Satz, du bist nicht der Körper? Ne? Und so ging es dann. Anyways, wir haben uns dann die Frage gestellt, warum konnte Maharaj Bharata, der schon so weit hier fortgeschritten war, zu Fall kommen? Wie geht ihr mit dieser Frage um? Er war ja der Kaiser der Welt, er lebte im heiligen Gandhaki-Tal, er hatte ekstatische Tränen der Liebe zu Gott. Also er war schon sehr, sehr weit. Und er kam also so zu Fall. Ich meine, es war nicht, ihr müsst verstehen, es waren nicht einfach nur Tierliebhaberei, wenn wir mal an Kätzchen vorbeikommen und sagt, du süßes Kätzchen. Der war einfach, der meditierte und wartete darauf, bis, wann stupst mich die feuchte Rehschnauze meines Rehfreundes in die Seite. Ne? Das war also fast schon eine erotische Beziehung zu dem Reh. Ich hoffe, ich unterstelle ihm jetzt nichts, also erotisch heißt nichts Körperliches. Nicht? Also es war Er war unglaublich fanatisch in der Predigt. Wie konnte das vorkommen? Ja. Was Konya Bihari sagt, ist beides richtig. Diese Geschichten aus dem Bhagavad haben zwei Dimensionen. Einmal sind es eine Lila-Dimension. Er war ein Krishna-Verliebter auf der einen Ebene. Auf der anderen Ebene lehrt er uns etwas. Und das war, dass er nicht in der Gemeinschaft von einem spirituellen Meister lernte, aber auch keine Gemeinschaft mit Devotis hatte. Später, als er dann spirituelles Wissen verkündigte und von seinen Erfahrungen sprach, sagte er, sprach er davon, dass man die absolute Wahrheit nicht erkennen kann, wenn man nicht die Möglichkeit bekommt, sich den ganzen Körper mit dem Staub der Lotusfüße eines großen Gottgeweihten einzureiben. Er hatte das gelernt. Und dann stellt er jetzt die Frage, wer sind diese reinen Gottgeweihten? Ich glaube, es ist eine wichtige Frage, die wir auch in der internationalen Bewegung für Experimente des spirituellen Lebens stellen müssen. Nicht, mit wem soll man Gemeinschaft pflegen? Wer sind diese reinen Gottgeweihten, die hier erwähnt werden? Im Kreis von reinen Gottgeweihten, jetzt kommt die Antwort, im Kreis von reinen Gottgeweihten ist es unmöglich, dass über materielle Themen wie Politik und Soziologie gesprochen wird. Im Kreis reiner Gottgeweihten bezieht sich das Gespräch nur auf die Eigenschaften, die Formen und die Spiele der höchsten Persönlichkeit Gottes. Er wird mit voller Aufmerksamkeit gepriesen und verehrt. Sogar ein Mensch, der mit der Existenz der absoluten Wahrheit verschmelzen will, gibt diese Vorstellung auf und entwickelt allmählich Anhaftung an den Dienst zu Vasudev, wenn er Gemeinschaft mit reinen Gottgeweihten hat und ständig solchen Gesprächen respektvoll zuhört. Hier wird also gesagt, diese Devotis sprechen nicht über weltliche Themen, nicht Politik und nicht Soziologie, sondern über Krishna. Durch die bloße Gemeinschaft mit erhabenen Gottgeweihten kann jeder die Vollkommenheit des Wissens erlangen und mit diesem Schwert des Wissens vermag er die illusionierenden Beziehungen in der materiellen Welt in Stücke zu zersteigen. Wenn man Gemeinschaft mit Gottgeweihten pflegt, wird man in die Lage versetzt, sich durch Hören und Chanten im Dienst zum Herrn zu beschäftigen. Auf diese Art und Weise kann man sein schlummerndes Krishna-Bewusstsein wiederbeleben und sogar in diesem Leben nach Hause zu Gott zurückkehren. Vorausgesetzt, man lässt nie von der Kultivierung des Krishna-Bewusstseins ab. Hier wird also gesagt, der Inhalt oder das Besondere an der Gemeinschaft mit Devotis ist, dass man mehr hört über Krishna, Shravanam Kirtanam, dass man dann auch das Schwert der Loslösung bekommt vom weltlichen Leben und dass man, vorausgesetzt man lässt nicht von der Kultivierung des Krishna-Bewusstseins ab, eben durch diese, dass man die Möglichkeit bekommt, zurück nach Hause, zurück zu Gott zu gehen. Sehr, sehr tiefe Themen, die dort angesprochen werden. Was mich sehr, sehr begeistert und interessiert hatte, das war jetzt der Religionswissenschaftler, will ich nicht sagen, das wird zu viel gesagt. Das war dass diese Deity, Murtinath, 80% der Zeit von Buddhisten verehrt wird. Nach buddhistischem Ritus. Das ist ein total interreligiöser Deity. 80% der Zeit sind da die Buddhisten da und bringen ihre tollen Mantras da, die also richtig so in Schwingung versetzen. Und war verehren sie diesen Deity als Lokeshwara, den Herrn der Welten. Und das ist eine der höchsten Ausdrucksform oder Manifestation des Buddhas. Der gleiche, der also immer wieder erscheint als Dalai Lama zur Erhebung der Menschheit. War out, ne? Da waren die buddhistischen Mönche da, so mit den Buddhisten-Look, nicht? Und da haben gefragt, Buddha, ist er okay für euch? Nicht? Und die haben gesagt, klar, Buddha ist super. Und hatten also so einen ganz einfachen interreligiösen Dialog, weil wir konnten nicht über Sprache, nicht über komplizierte Lehrinhalte auseinandersetzen. Naja, ich hatte gesagt, dass wenn man da hochgeht, dann manifestiert sich der Herr für einen. Und das geschah auch. Wir waren gerade dabei, uns zu verabschieden und zu grummeln, müssen wir denn schon gehen? Ja, wir sind schon genau 6 Stunden zu spät und dann wird jetzt nicht fertig. Dann müssen wir dann geht alles und nicht unsere ganzen Flüge, die wir gebucht haben. Und sind wir runter. Plötzlich kam ein Sage und sagte, 8 Minuten. 8 Minuten heißt eine Minute. Das hast du bestimmt auch gelernt, wie das 8 Minuten kann den ganzen Tag auch bedeuten. Aber eigentlich von der direkten Übersetzung 1 Minute. Ich soll jetzt noch zu seinem Ashram kommen. Ich habe gedacht, ich weiß, es ist nicht 8 Minuten, sondern bestimmt Doganda, 2 Stunden, nicht? Aus Erfahrung und so. Nicht? Und was denn sein Anliegen sei. Und er wollte es ja nicht so recht sagen und verschwand dann wieder und kam dann wieder. Dieser Sadhu hatte so richtig tiefe spirituelle Augen. Schaute mich an und wollte dann an die Übersetzer und am nepalischen Menschen, der mit uns gekommen war. Wir hatten so eine ganze, wir hatten glaube ich 15 Ehre, die haben unser Gepäck getragen und dann so flinke Träger, die mit Badeschlappen da hochgeheilt sind, no problem. Alle von uns so die super Wanderboots, nicht? Und Träger schwupp so und dann haben unsere Trägervorsprung nepalesisch gekocht, sind also einheimische Sherpas. Und waren wir wenig dafür. Ja, und richtig, einer davon konnte Englisch und Nepalesisch. Und dann hat der Sadhu gesagt, er hätte einen Traum von Lord Murtinath gekriegt. Folgendes. Ein westlicher Bhakta sei da, der sehr viel Bhakti im Herzen hätte. Und Lord Murtinath hätte beschlossen, sich selber diesen Bhakta zu schenken. Und dann kam dieser Sadhu, das wollte er jetzt machen, er wollte nur ein Übergeber und hat ihm 2 Schieler in die Hand gegeben. Ich habe mir fest vorgenommen, keine Schieler zu nehmen. Aber wenn die dann so kommen, dann muss man ja wohl ja sagen. Nicht? Und dann ist er auch ganz, das war so ein Sadhu, der nicht, so richtig ein Sadhu, der ein bisschen schüchtern war, weil er nie mit Menschen zu tun hat. Legen seine ganze Welt ein, Öl, und jetzt hat er sofort wieder, hat die Schüchtern verabschiedet, konnte ihm gerade noch ein Tobi geben und ihn 1000-mal versichern, er war geopfert so, und er ist also total ständige Non-Dutch, also nicht, nicken Sie da mal, also nicht Non-Dutch, und dann war er schon weg, weil er wollte nicht irgendetwas in Vergütung dieser aktive Tätigkeit annehmen. Nicht? Er war nur der Überbringer von Krishna, der nach Krishna gehandelt hat. Ja, Hare Krishna, das ist mal so ein Reisebericht. Ich könnte noch weiter erzählen, aber ich möchte euch ganz herzlich einladen. Ich weiß, dass vielleicht manche nicht morgen zur Morgenvorlesung, dass das nicht eingeplant ist, aber bitte kommt zum Sonntagstest. Ich möchte da eine Vorlesung geben zum Thema authentisch werden. Eine richtige Vorlesung zum Nachdenken. Das ist ein hochinteressantes Thema der heutigen Zeit. Man könnte auch das, also, wie kann man zu seinem inneren Wesenskern vordringen und darin auch leben? Was machen, schaue ich jetzt schon ganz gespannt an, was wohl für ein Thema wird, ne? Ja, gut, damit bin ich an ein vorläufiges Ende gekommen, aber nur vorläufig, weil jetzt ja noch ein Fragenteil besteht. Es gibt zwei Arten von Gebeten. Vishwanath Chakravarti Thakur tut sich mit dieser Thematik behandeln. Es gibt solche Gebete, wo man einfach den Fußspuren der reinen Devotees folgt. Und um Liebe zu Krishna betet. Man könnte sagen, ja, weiß Krishna aber auch, dass man das will oder dass das das Beste ist, aber trotzdem, das will er sehr gerne hören. Lass mich dich lieben. Ne? Das oder solche, wo man sagt, bitte gib mir die Kraft, dir zu dienen. Und dann kann man die Gebete von den Reingottgeweihten beten, die Königin Kunti und so weiter, die sagt, bitte lass meine... Es geht ja alles um Liebe. Und Liebe, das, wenn man, das ist gut, wenn man es der Person ausdrückt, die man liebt. Auf jeder Ebene, auch auf der menschlichen Ebene, ist es ein Gutes auszudrücken. Liebe bei Krishna auch. Es geht uns darum, Königin Kunti sagt, bitte lass meine Zuneigung zu dir fließen, wie die, so natürlich wie die Flüsse, die dem Ozean entgegeneiern. Dann gibt es aber auch Gebete, die der Devoti gerade aus seiner momentanen Situation heraus tut. Und Srila Vishwanath Chakravarti Thakur sagt jetzt, sind diese Gebete, die ein Devotee zum Beispiel in großer Not tut, ist es ein Bruch an dem Prinzip in der reinen Hingabe, wo man versteht, Krishna weiß so und so, was das für mich ist. Mir gibt das Beispiel von einem Devotee, der in großer Gefahr ist. In der Gefahr, dass sein Körper verletzt wird. Und der sich dann zu Krishna wendet und sagt, Krishna, bitte, rette mich aus der Gefahr. Und Vishwanath Chakravarti Thakur sagt, nein, diese Gebete, diese sachlichen, diese auf die Sache bezogenen, ja man könnte fast sagen, auf die Materie bezogenen Gebete, sind nicht ein Bruch an reiner Hingabe. Denn ja, wenn der Devotee in Gefahr ist, und sich in dieser Situation dann wirklich wendet an Krishna, ist das ein Zeichen von Hingabe. Finde ich schön argumentiert, nicht wahr? An wen sollte er sich denn sonst wenden? Und er muss ja jetzt Hilfe haben, und es ist ja nur allzu menschlich jetzt, um Hilfe zu sagen. Ich habe das gelesen und hatte dann im Poker so ein Erlebnis. Mir wurde dermaßen schlecht. Ich habe eine Pizza gegessen. Ich dachte so, jetzt bin ich zurück. Die schmale Himalaya-Kost ist zu Ende. Jetzt gibt's Pizza. Und dann haben die eine Pizza gekocht, nicht? Ja, die Nepalesen. Und irgendeine Stimme hat mir schon gesagt, du kannst dich auch ernähren, ohne an der Fahrtpizza. Die eine Pizza reicht. Aber ich musste natürlich noch die halbe dazu nehmen. Und danach war mir so schlimm, aber nicht, als hätte ich irgendwie gleich ein Liftenschiff. Dann kam das danach am Tag des Abendessen, und ich saß mit meinem Gesicht vor dem Abendessen, dachte ich mir, nur grün und blau, ich esse heute nicht mehr, und ging dann auf mein Zimmer, und dann ging es wirklich los. Dann kriegte ich noch reichen, so viel, dass ich über den Boden schwebte, aber der Magen war vorbei. Also und die ganze Nacht hat man sich nur gewälzt auf dem Zimmer. Und irgendwann habe ich dann gesagt, jetzt reicht. Krishna, 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 bitte gib mir wieder einen neuen Magen, das wird vielleicht das Beste in diesem Fall. oder mach irgendwas. Und nach einer halben Stunde ging es dann los. Und da habe ich ungefähr 70 Kilogramm Körperinhalt der Toilette übergeben, mit feierlichen Gebärden. Und dann war alles gut. Krishna hat eine gereinigt. Und ich habe mich dann erinnert an Vishwanath Chakravarti, ich war echt in Not. Und da war niemand anderes da als Krishna. Das ganze Hotel schlief, es ging um Leben oder Tod. Und dann habe ich einfach nur noch bei Krishna gesucht. Und er hat sich dann um mich gekümmert. Ne? Mit einer tollen Leute. Einfach 70 Kilo, und auch jetzt am nächsten Morgen habe ich um die Füße auf, ja, aber kein Jack. Ja, ja. So, aber normalerweise tut der Devote das nicht. Nur in schwieriger Situation, bei Geburten zum Beispiel, oder bei irgendwelchen schwierigen Situationen, nicht? Dann kann man einfach volle Kraft bei Krishna suchen. Und das ist Hingabe, weil der Devote in solchen Notsituationen, das passiert einfach automatisch. Was soll man denn sonst auch machen? Nicht? Aber normalerweise sollte man nicht um so viele Sachen bitten. Also, ja. Es gibt, wenn du dich für Gebete interessierst, ein total nektarhaftes Werk, heißt Prathana, von Narottama Thakur, eine Gebetssammlung, wo auch für jede Sektion von Gebeten so bestimmte Überschriften gewählt worden sind. Narottama Thakur geht durch 10 verschiedene Formen von Gebeten hindurch. Und es ist unglaublich spannend, das zu lesen, weil man dann wirklich in das reinkommt. Sehr, sehr schön, sehr tief. Und wenn man die liest, kann selbst in einem steinernen Herzen die Lotusblume der Bhakti erblühen. Also, es wird richtig so gesagt, das ist so powerful, das zu lesen. Ich glaube, ich habe einen Vater mehr dabei, das könnte ich gefallen. Muss man das probieren. Also auf die Frage, was können wir denn beten, wenn wir doch wissen, Krishna? Ich würde sagen, grundsätzlich ist es gut, die Gebete der Devotis, der großen Devotis zu verstehen und zu sehen und da Vorbilder zu sehen. Aber trotzdem würde ich sagen, wenn wir in Situationen kommen in unserem Leben, wo wir mal wo es ein bisschen fester wird um uns herum, dann sollte man auch aus der Situation heraus sich an Krishna wenden. Denn sonst ist die Gefahr, dass wir immer nur was aufnehmen, dass wir vielleicht in so einer Situation uns dann fühlen, oh Krishna, lass viel mehr Leid über mich da reinkommen, weil man ist schon an der Grenze.
dann sollte man, dann wird es ausgesetzt und unnatürlich. Dann sollte man einfach abholen, was gerade ist, bitte. Ich habe mir meine Zehe an der Tür geschlagen und glaube jetzt zu sterben. Wenn ich bitte wieder an meiner Zehe probiere, dass ich mich das brechen, dass ich mich gebrochen habe, dass ich hier aufgeklärt habe, dass man rammt gegen die Tür und dann, oh. Ich kenne das auch. Also es ist bisher 51 Mal in meinem Leben geschehen. Gut, ich glaube, dann habt ihr noch sonst noch etwas und ich dran nicht da. Ich habe, ja, bei mir ist es so. Ich habe diese Schilas, ich will mal positiv sagen, ich habe die Schilas nach Zürich gegeben zu verschiedenen Devotees. Ich habe sie nicht dabei, aber bald wird es Bilder geben von dem einen Schila. Der andere Schila war auch total verrückt, ist ein Sada Shiva Schila. Ich habe zwei gesehen. Und daraus habe ich von Lord Mukti abgespielt, die nächste Reise wird von der Kaila spielen. Den Finger zeige ich schon gut, wenn man die Richtung. Hast du davon gehört, von Berlin, keiner? Ja. In Tibet. Wir haben im Jahr 500 Lieder ausgegeben. Und wenn das Fieber das löst, dann sind wir dabei. Kontrolliert. Das wäre was für dich, weil du doch auch noch so ein Treffer noch ein bisschen Nachträger gibt, oder ist er schon gestorben? Gut. Meine Frau und ich sind mal nach Russland gefahren mit der Gerangabatanflug. Und wir hatten da das Flugzeug von Boris Jelzin. Gibt es den eigentlich immer noch?
Das war
von Brezhnev. Brezhnev, oh, nicht ihr, auch gut, Brezhnev.
Ja, jetzt.
Ach so, sorry. Sind da so die Gegend. Und einmal kann ich mich erinnern, das war so nett gehabt. Da hatten unsere Leute zu den Piloten gepredigt. Und der Pilot war so reingekommen, dass die Flughafen überfahren hatten. Weißt du noch? Da mussten die auch so Militärflughafen landen. Notlanden, also weil sonst ging das Benzin alles. Sie hatten nur für 300 Mark Benzin gekauft für den Flug. Sie mussten also unbedingt schnell was tun. Da haben sie den schnell so Militärflughafen zugeteilt, dass sie nach unten kamen. Weil sie waren so interessiert geworden, die Piloten, dass sie einfach total aufgedreht sind. Sie sind echt der Halt der Schmerzen. Ja, auch hochinteressant, wenn man mal reinkommt. Gut, dann haben wir, glaube ich, ein natürliches Ende gefunden. Jetzt kommen wir gleich an den Geschichte erzählen aus dem Lesebuch des Lebens eines Hare Krishna, die wollte ich. Mein großer Wunsch ist, ein Buch zu schreiben, weil so viel erlebt wurde in diesem Einleben. Ich glaube, ich kann es in einem guten spirituellen Roman unterbringen und so weiter. Und dann passiert dann auf jeden Fall was mit diesen ganzen Jahren. Gut, also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr morgen, wenn ich morgen früh nicht alle eingeplant habt, das kann ich gut verstehen, aber morgen Nachmittag wäre es sehr schön, wenn ihr zur Vorlesung kommt.
Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaur Nitai ki jai, Gaur Premanandi Adi Gaur.